So, neues Jahr, neue Predigtreihe. Wir haben im Januar eine Kurzpredigtreihe mit dem Titel Ein Herz für Pharisäer, ältere Brüder und die Gnade Gottes. Wir haben so eine gewisse Vorstellung davon, wie Pharisäer waren, wer die Pharisäer waren, wie die drauf waren. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Pharisäer denkt? Werft einfach mal ein paar Begriffe oder Heuchler. Nochmal, Heuchler. Bitte? Schlangenbrut, ja. Getünchte Wand, Schriftgelehrte, ja. Also, und ist alles mit so einem doch recht deutlich negativen Unterton, ne? Vor allem die Schlangenbrut. Diese Denken sind besser als jeder von uns. Kannten die Bibel besser als wir, ja. Zumindest das Alte Testament. Also unsere Vorstellungen von den Pharisäern, wenn wir über die Pharisäer sprechen, unsere Vorstellungen sind eher negativ. Ja, also das Erste, was mir in den Sinn kam, so oder was man oft hört, wenn man über den Pharisäer nachdenkt, ist Folgendes. Die Pharisäer, die verstehen wir als die eigentlichen Feinde Jesu. Also wenn wir in der Bibel von den Pharisäern lesen, sind eigentlich immer die Pharisäer die Feinde Jesu. Und wir stellen uns die Pharisäer als sehr hochnäsig vor, also elitäre, religiöse Menschen, ja, die mit dem gemeinen Volk nichts zu tun haben wollen. Ja, die haben mit den normalen Leuten auf der Straße nichts zu tun. Die ekeln sich auch eher so ein bisschen vor den Leuten auf der Straße und wollen sich da nicht unrein machen mit den Leuten. Wir glauben, dass Jesus die Lehre der Pharisäer kritisiert hat und dass Jesus als klarer Feind der Pharisäer aufgetreten ist. Das Problem ist einfach nur, dass das ziemlich gemein ist und wir können das eigentlich nicht halten. Wenn man über die Pharisäer liest und wenn man auch im Neuen Testament liest, und ein bisschen Hintergrundstudium zu den Pharisäern macht, findet man ein ganz anderes Bild. Die Pharisäer waren tatsächlich sehr beliebt beim Volk. Also die Vorstellung, dass die Pharisäer so eine Randgruppe waren, die irgendwie vom Volk gar nicht so angenommen wurden, stimmt nicht. Die waren sehr beliebt und hatten sehr viele Anhänger im Volk und sehr viele Fürsprecher. Sie waren Teil des normalen Volkes, also sie waren auch keine Aristokraten, wie man sich das so vorstellt, so die geistliche Elite, die irgendwie in höheren Kreisen für den Tempel zuständig ist und so weiter. Das waren die Sadduzäer, das waren so die Aristokraten, die mit dem Volk nichts zu tun haben wollten. Die Pharisäer, die waren aus dem Volk und in dem Volk. Die Pharisäer erwarteten tatsächlich den Messias. Sie glaubten an den Gott der Bibel, die Bibel, die sie damals hatten. Sie glaubten an den biblischen Gott, sie glaubten an die Auferstehung der Toten. Sie haben geglaubt, dass am Ende der Zeit ein Weltgericht stattfinden wird, dass Gott die Welt richten wird. Sie waren so etwas wie eine Heiligungsbewegung. Ihnen war wichtig, dass ihr Leben in Heiligkeit leben, dass sie in dem Prozess der Heiligung weiterkommen. Sie wollten und ihnen war wichtig, dass ihr ganzes Leben Gott ehrt, dass ihr ganzes Leben durchtränkt ist von Anbetung und Lobpreis Gottes. Und sie wollten zu Gottes Ehre leben. So, wenn man die Aufzählung sich so anhört, dann klingt es eigentlich wie so eine Auflistung oder eine Beschreibung von vorbildlichen evangelikalen Christen. Die Pharisäer sind uns sehr viel ähnlicher, als wir glauben, beziehungsweise wir sind den Pharisäern der Bibel sehr viel ähnlicher, als wir glauben. All das, was hier nicht durchgestrichen auf der Folie steht, würden wir wahrscheinlich unterstreichen, auch für uns. Wir sind den Pharisäern als HDH sehr viel näher, als wir manchmal das wahrnehmen. Aber Jesus hat die Pharisäer kritisiert. Also wir haben hier irgendwie ein Problem. Also wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die eigentlich ganz gut drauf war, ja, mit denen wir uns identifizieren können, wenn wir sie uns genau angucken. Aber diese Gruppe wurde kritisiert von Jesus. Die Frage für uns ist dann, was ist das Problem, das Jesus mit den Pharisäern hatte? Und ich kann euch sagen, vielleicht überraschen, das Problem war nicht, dass die Pharisäer ganz penibel an Gottes Gesetz sich gehalten hat und alle Gebote befolgen wollte und befolgt hat. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, das steht im Matthäus-Evangelium, ich warne euch, also nicht die Pharisäer, sondern seine Jünger, ich warne euch, nur wenn ihr Gott gehorsamer seid, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Also Jesus hatte gar kein Problem damit, dass die Pharisäer sich an das Gesetz gehalten haben und dass ihnen so wichtig war, dass die Gebote eingehalten wurden. Er hat sogar noch eins draufgesetzt und hat gesagt, meine Nachfolger, ihr müsst noch gehorsamer dem Gesetz leben als die Pharisäer, sonst kommt ihr nicht in den Himmel rein. Also sein Problem war nicht Gesetzesgehorsam, obwohl man es oft so denkt, dass Jesus ein Problem damit hatte, dass die Pharisäer so gesetzlich waren, in Anführungsstrichen, und dem Gesetz gefolgt sind. Nee, das war nicht sein Problem, das hat er befürwortet. Das setzt auch Jesus für seine Nachfolger voraus. Was Jesus an den Pharisäern kritisiert hat, ist, dass ihre guten Werke nicht im Einklang waren mit ihrem Innenleben. Die Pharisäer wurden von Jesus kritisiert, weil sie nicht im Herzen das gelebt und gespürt haben, was sie als Lehre verbreitet haben. Er sagt in Matthäus 23, Vers 27 zu den Pharisäern, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, also wie weiß angestrichene Gräber, mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Außen hui, innen pfui. Das ist, was Jesus den Pharisäern vorgeworfen hat. Nicht, dass sie gute Werke getan haben und Gottes Gebote befolgen wollten, sondern dass es innen ihnen nicht genauso gut aussah wie außen. Und hier kommt der springende Punkt für unsere Kurzpredigtreihe im Januar. Gott hat die Geschichten mit den Pharisäern nicht in die Bibel geschrieben, damit wir Christen ein Feindbild haben, ja, auf das wir herabblicken können. Oh, die dummen Pharisäer, ja, haben es nicht gerafft, die blöden Religiösen, ja, null Ahnung. Er hat sie hineingeschrieben, um den Pharisäer in uns herauszufordern und zu entlarven. Wenn wir über Pharisäer lesen und hören, dann spricht Gott nicht zu uns, um uns zu informieren über die Fehler der Pharisäer, sondern er spricht zu uns, um uns zu konfrontieren und zu transformieren. Das ist doch schön, oder? Er will uns nicht informieren, sondern konfrontieren und transformieren. Gottes Wort möchte uns nicht aufklären über die Fehler anderer, sondern konfrontieren mit unseren inneren Pharisäern, um uns dann zu verändern. Und das ist meine Hoffnung, unsere Hoffnung als Predigtteam, dass wir gemeinsam als Gemeinde herausfordert und dass wir selbstkritisch reflektieren, wo steckt der Pharisäer in mir? Wo steckt diese Herzenshaltung, die Pharisäer hatten, in mir? Wo muss ich Buße tun und wo möchte Gott mich herausfordern und verändern? So, Gott hat ein Herz für Pharisäer. Gott hat ein Herz für dich und mich, ist die Aussage unserer Predigtreihe. Gott ist gekommen, um auch Fromme zu retten. Okay? Gott ist gekommen, heute Morgen hier durch die Reihen zu gehen und die Frommen anzusprechen, sie zu konfrontieren und sie zu verändern. Und lass uns diese Predigtreihe gemeinsam selbstkritisch, selbstreflektierend durchgehen. Es sind drei Predigten. Danach sollten wir gerne auch selbstkritisch und reflektierend weitermachen. Aber für diese Predigtreihe ist es besonders wichtig mit der Frage, in welchen Bereichen meines Lebens bin ich ein Pharisäer? Und wie möchte Gott mich verwandeln vom Pharisäer zum echten Jesus-Nachfolger? Okay, so viel zur Predigtreihe. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, da lesen wir Folgendes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren empört. Sie sagten, dieser Mensch, Jesus, gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. So, also die Pharisäer, die waren irritiert von Jesus, weil der sich zu den Sündern hingesetzt hat und mit denen gegessen und getrunken hat. Und als Reaktion auf diesen Vorwurf, den die Pharisäer geäußert haben, erzählt Jesus verschiedene Geschichten, um den Pharisäern einen Spiegel vorzuhalten. Und eine, ihr kennt sie alle, aber eine ist besonders bekannt. Und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie man es eigentlich besser nennen sollte, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ihr kennt diese Geschichte. Es gibt diesen Vater und er hat zwei Söhne. Einen älteren Sohn, einen jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn ist, sagen wir einfach mal, er möchte gerne viel erleben und das am besten in kurzer Zeit. Deswegen sagt er zum Vater, hey Vater, hier auf dem Bauernhof ist ja schon okay, aber ich möchte mehr sehen als das. Ich möchte in die Welt gehen, ich möchte Abenteuer erleben. Wäre es möglich, dass du mir meinen Teil des Erbes jetzt schon ausbezahlst, damit ich mal Abenteuer außerhalb des Bauernhofs erleben kann? Und der Vater ist zuerst erstaunt, das ist die erste Emotion, dann ist er traurig, weil es bedeutet, sein Sohn möchte ihn verlassen, aber er ist ein liebender Vater und er denkt sich, ich kann ihm nicht alles vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Ich gebe ihm jetzt das Geld und hoffentlich kommt er zurück. Gesagt, getan, er nimmt das Geld, die Hälfte seines Besitzes, das mal später der jüngere Sohn erben sollte und gibt dieses Geld dem jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn verabschiedet sich von der Familie und geht in die Welt und fängt an, das Leben zu genießen. Er, vielleicht können wir es zusammenfassen mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und das genießt er so lange, bis alles Geld verbraucht ist. Er kennt alle Freuden der Welt, er hat alles mitgemacht, Komasaufen, er hat eine Wasserpfeife sich zugelegt und hat sich dann auch am Bahnhof den nötigen Stoff gekauft, hat viele Freunde damit gefunden, sind alle sehr entspannt, ja, sie haben viele wechselnde Sexualpartner, ja, ständig eine neue Freundin, er ist immer in den besten Restaurants essen, isst das beste Essen, lädt viele Leute ein, ist sehr bekannt, sehr beliebt und irgendwann ist die Kohle aus. Und ihm fällt auf, huch, ich habe ja gar nicht gearbeitet in der Zeit, in der ich Spaß hatte. Jetzt habe ich kein Einkommen und kein Geld. Und er muss einen Drecksjob annehmen, ja, ist Klomann vielleicht in Galeria Kaufhof und lebt von den paar Cent, die ihm zugeschmissen werden. Und irgendwann denkt er sich, wow, wie krass, ich habe echt einen Riesenfehler gemacht. Mein Streben nach den Abenteuern der Welt hat mich ganz nach unten gebracht. Und wenn ich überlege, die Angestellten meines Vaters auf dem Bauernhof, die leben besser als ich lebe. Ich lebe nur von McDonald's und Burger King. Und er fasst sich ein Herz und sagt, hey, ich werde zu meinem Vater zurückgehen, ich werde mich entschuldigen und werde anfangen, als Angestellter bei ihm zu arbeiten. Gesagt, getan, er legt sich seine Entschuldigungsrede zurecht und ihr kennt die Geschichte, der Vater, er sieht ihn schon von Weitem und er rennt ihm entgegen und bevor der Sohn überhaupt anfangen kann, seine Rede wirklich bis zum Höhepunkt auszubreiten, umarmt der Vater seinen jüngeren Sohn und sagt, hey, genial, dass du zurück bist. Mein Sohn war tot und er lebt. Er ist zurückgekommen zu mir. Wir feiern jetzt. Und das lesen wir in Kapitel 15 im Lukas-Evangelium ab Vers 24. Da steht, ab Vers 22 steht folgendes. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Happy End. Hier könnte die Geschichte enden. Wenn es Jesus um den jüngeren Sohn gegangen wäre, einfach nur, dann hätte man hier ein Happy End, ein Ende der Geschichte setzen können. Jesus hat aber, wir erinnern uns, die Geschichte erzählt, um den Pharisäern einen Spiegel vorzuhalten. Und deshalb erzählt er die Geschichte weiter. Und er wollte die Pharisäer ansprechen, ab Vers 25, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht seines Vaters und erkundigte sich, was das zu bedeuten hatte. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich möchte hier enden. Versetzt euch kurz in die Lage des älteren Bruders. Okay? Ihr habt den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Damals hatte man noch keine Traktoren, sondern man hat da mit Muskelarbeit gearbeitet. Ihr wart auf dem Feld, ihr habt Steine aus dem Boden entfernt. Ihr habt den Boden durchgeharkt. Ja? Ihr habt geschwitzt. In der damaligen Zeit war es genauso heiß, wie es heute dort ist. Ja? Da ist es immer warm oder zumindest meistens warm. Das heißt, er hat geschwitzt, er war dreckig, er hatte wahrscheinlich Muskelkater, er hatte Schwielen an den Händen von der harten Arbeit, von der täglichen harten Arbeit. So, er macht Feierabend und er läuft in Richtung Bauernhof. Versetz dich in seine Lage. Du läufst in Richtung Bauernhof und auf einmal riechst du Barbecue. Und denkst dir, cool, riecht gut. Und du kommst dem Bauernhof ein bisschen näher und du hörst Musik. Und du hörst, wie Leute lachen und wie Leute singen. Du hörst, wie Leute tanzen. Und du wirst ein bisschen misstrauisch, weil das ist noch nie passiert. Ja? Du hast erst gedacht, na, vielleicht gibt's Barbecue, voll cool. Aber dann auf einmal merkst du, hier ist irgendwas im Gange, von dem ich nichts weiß. Und du läufst in Richtung Bauernhof, in Richtung Toreinfahrt des Hofes. Und da steht angelehnt ein Angestellter, hat ein Glas Wein in der Hand und vielleicht eine Zigarette in der anderen, wer weiß. Ja? Und er steht da und genießt die Abendluft. Und du sagst zu dem Angestellten, hey, was ist los? Was geht hier ab? Und der Angestellte sagt, hey, du wirst es nicht glauben. Dein jüngerer Bruder, der ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet und feiert jetzt eine große Party, komm schnell rein. Und du denkst dir, ernsthaft? Mein jüngerer Bruder ist zurückgekommen und wir feiern eine Party? Der Typ, der dich und deinen Vater und deine Familie mit dem Bauernhof zurückgelassen hat, ist zurückgekehrt. Der Typ, der Leid und Trauer über deine Familie gebracht hat, ist zurückgekehrt. Der Typ, der Schande über deinen Vater gebracht hat, der Typ ist zurückgekehrt. Der Typ, der jede Regel gebrochen hat, die jemals dein Vater euch gegeben hat. Die Regeln, die dein Vater dir gegeben hat, die jede einzelne, die du eingehalten hast, er hat alle gebrochen, er ist zurückgekehrt und es wird eine Party gefeiert. Der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass in den letzten Jahren du Arbeit für zwei hattest auf dem Bauernhof. Weil er weg war, musstest du mehr arbeiten. Dieser Typ ist zurückgekehrt. Und statt ihn zum Teufel zu jagen, hat dein Vater das Mastkalb geschlachtet, was für große Feste reserviert war, um zu feiern, dass dieser Loserbruder, dieser Nichtsnutz, unzuverlässige, ätzende, regelunkonforme Bruder, der nur Leid und Arbeit für dich bedeutet, dass der zurückgekommen ist, feiert dein Vater mit diesem Mastkalb. Und zwar mit dem Geld, was übrig ist, nämlich deinem Erbteil. Weil sein Erbteil hat er ja alles verschleudert. Kannst du nachvollziehen, warum der ältere Bruder zornig war? Also wenn du es nicht nachvollziehen kannst, dann bist du tot, tut mir leid. Dann brauchen wir auch keinen Krankenwagen mehr holen, weil dann ist schon zu spät. Wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann, ich glaube dir einfach nicht. Okay? Jeder von uns kann nachvollziehen, dass der ältere Bruder echt, sagen wir mal einfach, angepisst war. Zu Recht, oder? Wir können das nachvollziehen. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, vielleicht sogar im Gemeindekontext. Jemand ist fies zu dir oder unfair zu dir, jemand ist ätzend zu dir. Und statt dass Gott diese Person bestraft oder zurechtweist, ist Gott mit dieser Person gnädig und barmherzig und geduldig. Und es fühlt sich unfair an. Wer hat schon mal sowas erlebt? Also ich erlebe sowas regelmäßig. Du denkst dir, hey, die Person, die hat es mal wirklich verdient, dass sie einen vom Bug bekommt. Aber es passiert nicht. Und du fühlst dich von Gott unfair behandelt und du fühlst die Sache als ungerecht. Oder stell dir mal Folgendes vor, rein hypothetisch. Du bist Single, du bist Christ und du sehnst dich nach einer Beziehung. Ja? Also das sollte jetzt eigentlich fast jeden in HDH ansprechen. Aber du hast dich bewusst entschieden als Christ, dass du nur eine Beziehung mit einer Person haben möchtest, die Jesus auch nachfolgt. Du möchtest mit einer Person, die Jesus nachfolgt, eine Zukunft bauen. Du möchtest die Sache, die dir am wichtigsten ist, nämlich Jesus Christus, die möchtest du mit deinem Partner mal in Zukunft teilen. Deswegen hast du dich entschieden, du möchtest einen christlichen Partner. Du bedrängst dich nicht an Wochenenden, Ja, du weißt, wir sollen nicht voll des Weines sein, sondern voll des Geistes. Du hast ein geregeltes Gebets- und Bibelleseleben. Ja, du bist eigentlich voll im grünen Bereich. Du bist Teil einer Hausgruppe, du hast einen Minigruppenpartner und du engagierst dich in einem Aufbauteam. Und du kommst nie zu spät. So, jetzt kommen wir aus dem Bereich raus, wo es typisch HDH ist. Habt ihr das gemerkt gerade eben? Du gibst monatlich deinen Zehnten, ja? Und würdest du den Zehnten im Monat nicht geben, dann könntest du dir bessere Klamotten leisten, häufiger zu TK Maxx gehen, mehr Urlaubsreisen im Jahr, vielleicht 5-Sterne-Hotel statt 4-Sterne-Hotel. Du könntest dir ein größeres Auto leisten, aber nein, du glaubst, dass den Zehnten geben ein wichtiges biblisches Prinzip ist und deshalb verzichtest du auf diese Dinge. Und es ist eine gute Idee. Du betest regelmäßig für deine Arbeitskollegen und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann sprichst du auch mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinem Nachbarn über Gott. Und du weißt auch, Gott liebt dich und du bist sicher bei ihm. Also kurz, du führst ein vorbildliches, aber recht unspektakuläres christliches Leben. Versuch dich da mal reinzuversetzen, ist nicht so schwer. Und dann gibt es diesen einen Typ in deiner Hausgruppe, rein hypothetisch, diesen einen Typ, ja? Der hat eine Freundin. Ja gut, die hat mit Gott jetzt nicht so viel am Hut. Ja, aber sie lieben sich total. Und die beiden haben regelmäßig Sex miteinander. Es tut ihm auch leid, er weiß irgendwie, also es gibt zwar verschiedene Meinungen zu dem Thema, aber irgendwie hat er schon so ein schlechtes Gewissen, weil er doch schon denkt, na, Sex gehört eigentlich in die Ehe. Aber wenn es ihm passiert, was relativ häufig passiert, dann tut er Buße und Gott vergibt ihm. Es ändert sich aber nicht sehr viel in seinem Sexualleben. Er zahlt keinen Zehnten, weil er sich noch nicht so richtig sicher ist, ob der Zehnte wirklich im Prinzip des Neuen Testaments ist oder nur im Prinzip des Alten Testaments. Außerdem, wenn er einen Zehnten gibt, dann war es das mit dem Urlaub. Auf Partys trinkt er schon mal über den Durst, aber wir sind ja auch, also wir sind ja zur Freiheit berufen und uns ist alles erlaubt. Manchmal arbeitet er schwarz, er ist nämlich handwerklich begabt. Ja, und er sieht dieses Schwarzarbeiten als seine Art, wie er die Menschen um sich herum segnen kann. Ja? Er verlangt nicht wirklich Geld dafür, aber wenn die Person aus Dankbarkeit ihm ein bisschen was gibt, Geld oder Realia, ja gut, dann ist es eigentlich wie ein Geschenk, wie zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Das ist schon okay. Außerdem verlangt der Staat viel zu viel Steuern von uns. Er hat mehr Kohle als du. Er hat ein aktiveres Sexualleben, weil existierendes Sexualleben als du. Regelmäßig erzählt er in der Hausgruppe, was für tolle Zeiten er mit Gott hat, welche neuen Erlebnisse er gemacht hat mit Gott. Ja? Und ihm scheint es eigentlich nie so wirklich schlecht zu gehen. Ja? Und statt mal ein Machtwort zu sprechen, lässt Gott diesen Typen gewähren. Und es wurmt dich ungemein. Er hat viele Dinge, die du gerne hättest, aber du hältst dich an die Regeln und deshalb hast du diese Dinge nicht und langsam entwickelst du etwas, was man durchaus Frust nennen kann. Du denkst dir, toll, ich mache alles richtig, ja, ich halte mich an deine Regeln, Gott. Ich verzichte auf eine Beziehung, ich halte mich an deine Moralvorstellungen, ich gebe meinen Zehnten, ich bete, ich lese Bibel, ich evangelisiere, aber ich komme viel kürzer als dieser Typ. Ich komme viel kürzer. Ich halte mich an die Regeln. Das ist okay für dich, Gott. Und es scheint so, als wäre es auch für dich okay, dass der andere Typ sich überhaupt nicht an deine Regeln hält. Warum geht es mir nicht besser als diesem Typ, der so viel falsch macht, ist dann deine Frage. Warum begegnet Gott diesem Typ intensiver und cooler und toller und häufiger als mir? Stellst du dir die Frage. Und mir nicht? Ich mache alles richtig und ich fühle mich alleingelassen von Gott und der Typ macht alles falsch und fühlt sich total im Frieden. Steht mir als Königskind nicht zu, dass du mir gibst, dass du mich segnest und zwar mehr als diesem Typen, der alles falsch macht. Und dann fühlst du dich benachteiligt und unfair behandelt von Gott. Und Hand aufs Herz, wir kennen diese Gedanken. Du kennst diese Gedanken, ich kenne diese Gedanken. Und es sind nachvollziehbare Gedanken. Also nochmal, das ist ja eigentlich recht nachvollziehbar, was ich hier erzähle. Und wenn du diese Gedanken denkst, dann ist dir das passiert, was dem älteren Bruder im Gleichnis passiert ist. Du hältst dich an die Regeln, hast aber den Kontakt zu deinem Vater verloren. Du beginnst deine Aufmerksamkeit auf deine Leistungen und auf die Fehler anderer zu richten, anstatt auf die Beziehung zu Gott. Die Folge ist Frust mit Gott und Neid auf den jüngeren Bruder. In anderen Worten, Selbstgerechtigkeit, Neid, Frust. Gott schuldet dir was. Du hast alles richtig gemacht und jetzt muss Gott dir was geben. Und für die nächsten 3 Wochen nennen wir das die ältere Bruderreligion. Ältere Bruderreligion. Ältere Bruderreligion entsteht, wenn du Gottes Gebote zwar oberflächlich hältst, aber die Hauptsache auslässt, Gott zu lieben, der alles für dich gegeben hat. Das ist ältere Bruderreligion. Du machst zwar alles richtig, oberflächlich, aber die Hauptsache geht dir verloren. Nämlich eine lebendige Beziehung mit deinem Vater zu leben. Ihn anzubeten, ihn zu lieben, ihm zu dienen, dafür, wer er ist und was er für dich getan hat. Und die Frage, die ich für dich heute Morgen habe, in welchen Bereichen bist du ein Pharisäer? In welchen Bereichen bist du ein älterer Bruder? In welchen Bereichen deines Herzens musst du dich heute konfrontieren lassen mit deinem inneren Pharisäer? Okay, so weit, so schlecht. Bleibt die Frage, also ich glaube, wir haben 2 Dinge erreicht. Erste Sache, wir haben Verständnis für die Pharisäer und den älteren Bruder. Und zweitens, wir haben erkannt, wir haben allen einen älteren Bruder in uns. Wir haben allen diesen inneren Pharisäer. Okay? Die Frage ist, wie können wir diesen inneren älteren Bruder überwinden? Als Gemeinde, als Einzelne. Ich glaube, dass Jesus dich und mich heute Morgen warnt, hütet euch davor, wie der ältere Bruder zu sein. Hütet euch vor älterer Bruderreligion. Und wir haben den ersten Gottesdienst im neuen Jahr, das heißt, Vorsätze sind definitiv noch ein Thema. Ich möchte euch 3 Vorschläge machen, die ihr euch als Vorsätze in das neue Jahr mitnehmen könnt, um diesen älteren Bruder in euch zu überwinden. Erster Vorschlag, tu Buße für deinen Neid und für deine Selbstgerechtigkeit. Egal wie unfair du behandelt wurdest von irgendeiner Person, egal was dir geschehen ist, Neid und Selbstgerechtigkeit sind immer ein Problem, und zwar deins. Neid und Selbstgerechtigkeit sind immer ein Problem, sind immer Sünde. Wenn du glaubst, dass du aufgrund deines Gehorsams irgendetwas bei Gott verdient hättest, dann musst du Buße tun. Und solange du an deinem Neid, deiner Selbstgerechtigkeit festhältst, wirst du unglücklich sein. Es gibt kein glückliches Leben mit Neid und Selbstgerechtigkeit. Ich möchte dich ermutigen, tu Buße, vergib deinem jüngeren Bruder, wer auch immer der jüngere Bruder für dich sein mag, weise ihn in Liebe zurecht. Adrian Plass hat einen Begriff geprägt, den ich ziemlich gut finde. Meinen Bruder in Liebe erwürgen, ja, das ist die Bezeichnung für Zurechtweisung, wie sie nicht sein soll. Ich möchte dich herausfordern, Buße zu tun und deinen jüngeren Bruder in Liebe zurechtzuweisen und dann es Gott zu überlassen, ihn zu disziplinieren. Und bitte Gott um seine Perspektive auf die jüngeren Brüder um dich herum. Und bitte Gott auch um seine Perspektive auf dich als älteren Bruder. Gottes Perspektive, das sind wir schon beim 2. Punkt. Erkenne den wahren Schatz. Ich möchte dir was verraten. Es ist nicht wahr, dass die Menschen um dich herum besser dran sind als du. Es ist nicht wahr, dass die Menschen, ich lebe in einem Neubaugebiet, in einem Reihenhaus, ich fahre in Kia, okay? Um mich herum leben nur wohlhabendere Menschen als ich. Freistehende Riesenbunker, okay? Nicht ein BMW, nein, ein BMW, ein Porsche und dann nochmal Mercedes für Ausflugsfahrten. Ich weiß nicht, ob du auch im Neubaugebiet wohnst oder ob du einfach nur im Studentenwohnheim wohnst. Da bist du in einer ähnlichen Situation wie ich. Es ist eine Lüge, dass die Menschen, die mehr haben als du, besser dran sind als du. Es ist nicht wahr. Wahrer Reichtum ist nicht, dass man sich einen BMW leisten kann statt eines Kia. Wahrer Reichtum ist nicht, dass du dir eine Doppelhaushälfte oder ein freistehendes Haus leisten kannst statt einer Mietswohnung. Das ist nicht wahrer Reichtum. Martin Luther, der eigentlich nur gute Sachen gesagt hat, bis auf ein paar Dinge am Ende seines Lebens, aber das war mit König David und allen Helden in der Bibel ja auch so, der hat Folgendes gesagt: Materieller Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und die allerkleinste Gabe, die Gott dem Menschen geben kann. Darum gibt unser Herrgott gemeiniglich Reichtum den groben Eseln, denen er sonst nichts gönnt. Darf ich es nochmal vorlesen, weil es einfach so gut ist? Materieller Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und die allerkleinste Gabe, die Gott dem Menschen geben kann. Ja, es ist ein Geschenk, ein Segen Gottes, reich zu sein. Aber es ist die kleinste Gabe. Darum gibt unser Herrgott gemeiniglich Reichtum den groben Eseln, denen er sonst nichts gönnt. Ich liebe dieses Zitat. Lass uns nochmal angucken, was der Vater, als er zu dem älteren Bruder rausgeht, zu dem älteren Bruder sagt: Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser und dein größter Schatz ist, dann hast du den größten Schatz, dann hast du wahren Reichtum, dann hast du den wahren Schatz entdeckt und du brauchst nicht mehr mit Frust und Neid deinen Nächsten anblicken, sondern du hast das Größte, was es gibt, bekommen. Und der Typ, den du noch heute Morgen beneidet hast, zu dem kannst du heute Mittag gehen und sagen: Hey, du grober Esel, Gott gönnt dir nicht mehr. Nein, das machst du bitte nicht. Dein und mein Reichtum ist es, Gott anzugehören. Der Vater kommt zu dir und sagt: Kind, alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist Gottes Kind und alles, was ihm gehört, er ist der Herr über das Universum, gehört auch dir. Das ist der wahre Schatz. Ich möchte dich herausfordern, in 2015 deine Augen auf den wahren Schatz zu richten und nicht auf die Schätze, die die Menschen um dich herum anhäufen. Oder die Menschen, die so ein Larifari-Leben leben und eben nicht sofort mit dem Klavier erschlagen werden oder von einem Bus überrollt werden und du fühlst dich dann gleich frustriert mit Gott, sondern ich möchte dich herausfordern, immer dankbar durch das Jahr 2015 zu gehen. Karl Barth hat gesagt, nach Freude zu suchen heißt, Aussicht nach Anlässen zur Dankbarkeit zu halten, so ungefähr das gesagt. Also das heißt, wenn wir Freude wollen, dann müssen wir ein Leben leben, das Ausschau hält nach Gründen zur Dankbarkeit. Und wir haben in Jesus Christus alle Gründe, dankbar zu sein. Jesus Christus ist unser Herr, unser Erlöser, unser größter Schatz. In Christus empfängst du Vergebung für deine Sünden und deine Schuld. Das ist ziemlich gut. In Christus empfängst du Gnade. In Christus empfängst du ewiges Leben. In Christus hast du Frieden mit Gott, dem Vater. In Christus liegt unsere einzige Hoffnung auf eine ewige Freude mit Gott. In Christus hast du alles, was es geben könnte für dich. Ohne Christus bist du absolut verloren. Ohne Christus und seine Gnade jeden Tag neu hast du keine Chance und bist verdammt. Das gilt sowohl für die jüngeren Brüder als auch für die älteren Brüder. Wenn du heute Morgen da bist und du kannst mit dem älteren Bruder gar nichts anfangen, aber komplett dich identifizieren mit dem jüngeren Bruder, einen größeren Schatz als Jesus Christus, als Herrn Erlöser zu haben, gibt es nicht. Mach dir das bewusst und bringe damit den inneren Pharisäer in dir zum Schweigen. Gott sagt heute Morgen zu dir: Kind, du bist doch immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und der dritte Vorsatz, den ich euch vorschlage, oh, guckt mal, HDH-Farben. Kehre um zum Vater. Erkenne, dass der Vater beide Brüder liebt. Richard Foster ist ein bekannter amerikanischer Autor, der viel über geistliche Disziplinen geschrieben hat. Der schreibt Folgendes: Das Leben, das Gott gefällt, ist keine Aneinanderreihung religiöser Pflichten. Wir haben nur eine Sache zu tun, nämlich ein Leben der Beziehung und Intimität mit Gott zu erleben. Ein Leben, das Gott ehrt, ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von Pflichten. Was ich nicht sage ist, okay, keine Pflichten, keine Gebote befolgen, egal. Ja, das ist nicht, was ich sagen möchte und ich glaube, ihr wisst es auch. Bloß nicht, dass ihr das dann, bitte diskutiert darüber nicht in den Hausgruppen. Das wäre verschwendete Zeit. Natürlich sollen wir die Gebote halten, aber der Kern der Sache ist ein Leben der lebendigen Liebesbeziehung zu Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du auf der Handlungsebene okay lebst, dich aber auf der Herzensebene von Gott entfernt hast, dann lade ich dich ein, kehre um zum Vater. Er kommt dir entgegen, er liebt dich, er hat ein Herz für Pharisäer wie dich. Und er liebt den jüngeren Bruder genauso, wie er den älteren Bruder liebt. Die älteren Brüder unter uns, die haben immer das Gefühl, er liebt immer die, die alles falsch machen. Denen ist er gnädig, aber mir als gehorsamen älteren Bruder, mich liebt er nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr mal das Gleichnis von den verlorenen Söhnen gelesen habt. Gottes Liebe wird sichtbar darin, dass er nicht nur dem jüngeren Bruder entgegenrennt, sondern am Ende der Geschichte kommt Gott auch aus dem Haus heraus, dem älteren, schmollenden, zornigen Bruder entgegen und lädt ihn ein, mit ins Haus zu kommen und zu feiern. Ich möchte dich einladen, dass du dieses Jahr und heute Morgen damit beginnst, erkenne, dass der Vater beide Brüder liebt und lass dich von ihm mit ins Haus nehmen. Gott kommt dir heute Morgen entgegen, er lädt dich ein, seine Liebe und seine Freude zu empfangen. Er verstößt dich nicht, bloß weil du ein älterer Bruder bist, und er will dich heute neu beschenken mit dem größten Geschenk, das es gibt, mit sich selbst, mit Gegenwart, mit seiner Gegenwart. Gott hat ein Herz für Pharisäer. Gott hat ein Herz für dich und er möchte dir ein neues Herz geben.